Hier ist Drinks Anatomy, das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Whisky. Los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Drinks Anatomy. Wir sind wieder unterwegs, immer noch auf der 0711 Spirits, haben noch nicht so viel getrunken, deswegen können wir noch gerade ausreden. Später wird es immer schwierig. Wir sitzen wieder mit Flo hier. Hallo Flo.
Hi, grüß euch.
Und wir hatten ja schon das Thema Scotch Malt Whisky Society im Ganzen und jetzt wollen wir so ein bisschen das Thema Fassstärke nochmal aufgreifen. Was hat's damit auf sich? Warum gibt's in der Scotch Malt Whisky Society alles in Fassstärke?
Warum gibt es alles in Fassstärke? Naja, ich habe die Gründungsgeschichte ja schon mal erzählt, dass es eigentlich aus der Idee rausgekommen ist, ein Fass Whisky für Freunde und Bekannte zu kaufen. Und natürlich hat man damals einfach direkt aus dem Fass die Flaschen abgefüllt. Ja, da kam ein Schlauch rein und dann, wie man das vom Benzinklauen kennt, kurz gesogen und dann in die Flasche gehalten und dann ist der Fall erledigt. Dementsprechend war das natürlich eine Raw Cask Abfüllung, dieses erste Fass. Und ja, so hat sich's einfach gehalten. Wir wollten nie was anderes haben. Wir wollen so bleiben, wie wir gegründet wurden. Und deswegen füllen wir bis heute in Fassstärke ab, ungefärbt, unfiltriert, so als käme er raus. Klar, es ist kein Raw Cask mehr, weil wir in die ganze Welt verkaufen. Aber wir bleiben dabei, möglichst unverändert.
Das heißt da irgendwie die Überlegung, irgendwie wir nach dem Motto, wir kriegen ja mehr raus, wenn wir runter verdünnen, irgendwie mehr Flaschen, das kam dann nie auf so im Sinne Qualität oder im Sinne Tradition?
Ich erzähle darüber immer sehr viel in meiner Hauptfunktion. Ich bin ja eigentlich nicht hauptberuflicher Society Ambassador. Das machen wir alle mehr oder weniger aus Leidenschaft, weil wir alle selber Member sind. Sondern ich bin im Hauptberuf eigentlich Dozent für Getränketechnologie. Und habe hier unter anderem den Schwerpunkt Qualitätsmanagement. Und da erzähle ich immer wieder über dieses Thema, ja, wenn man groß wird als Unternehmen, dann werden plötzlich Milliliter relevant. Ne? Dann sind 502 statt 500 Milliliter in der Bierflasche plötzlich ein Haufen Geld. Weil wenn ich davon 2 Millionen abfülle, ne, dann ist das auch ein paar hundert Liter. Und genauso ist es hier natürlich auch beim Whisky. Es gibt Firmen, wo man ganz klar merkt, die legen, wie soll ich sagen, Wert darauf, noch eine Flasche aus jedem Fass rauszulutschen und gehen dann auf 40%. Ich unterstütze das mittlerweile gar nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Nicht, weil ich sage, das ist schlecht oder das ist eine blöde Idee, sondern weil es einfach mir wehtut, wenn jemand Liebhaberstoff so weit runter reduziert, dass Aromen verloren gehen. Und ich trinke diese Abfüllungen und ich denke mir, die hätten besser schmecken können.
Also wenn es, ja tatsächlich, wenn man oft so 40% tatsächlich wird es irgendwie flach, wo man denkt, 3% mehr und es wäre eigentlich viel schöner.
Also viele Unternehmen haben das auch verstanden. Artback zum Beispiel geht sogar mit dem Corey Bracken fast auf die Fassstärke hoch in der Standardabfüllung. Wir haben mittlerweile ganz viele Brennereien, gerade in der Space Side, kleinere Produzenten, die sagen, wir füllen 46 oder 48 Volumenprozent. Aber wir kennen ja alle unsere ein, zwei Pappenheimer, die immer noch meinen, 40 Volumenprozent sei das Ultimative beim Whisky. Naja, da klingelt die Kasse. Kann man keinen Vorwurf machen. Jeder hat sein Geschäftskonzept.
Ich meine, ich kann es ja dann auch selber einfach runterverdünnen. Wenn ich jetzt mir eine Fassstärke kaufe und dann denke, ich finde das zu stark, ich finde das zu, kann ich ja selber gucken, okay, wie tu mal ein paar Tropfen rein, macht er dann auf. Wie schmeckt er mir dann?
Ich kann mich an meine erste Messe erinnern, die ich gemacht habe als Aussteller vor fast 10 Jahren. Und damals habe ich als Gag immer erzählt, wenn jemand gesagt hat, Gott, warum ist der in Fassstärke? Ja, das ist damit, wenn sie nur eine 0,7er Flasche kaufen, eigentlich einen Liter Whisky haben, weil sie geben ja Wasser dazu. Mittlerweile gibt es aber so viel Fassstärkentrinker, die einfach Fassstark trinken, dass ich sage, hey, die Masche zieht nicht mehr. Also habe ich mich irgendwann natürlich gefragt, warum mache ich es denn eigentlich selber? Und der Reiz für mich daran ist, ich kann nicht nur mehr Aromen speichern, weil mehr Alkohol heißt besserer Aromaträger, sondern ich kann eben für mich jetzt selber die Stärke finden, bei der er mir schmeckt. Ich kenne ja die Flasche nach ein, zwei Mal trinken auch und weiß dann, wie ich das Aroma rauskitzel, das ich mir von der Flasche erhoffe. Das ist mein Ziel bei der Fassstärke.
Das heißt es, wenn es auch so ein bisschen im Sinne Scotch Malt Whisky Society eben dran denken, man hat doch vielleicht mehrheitliche Leute drin, die jetzt nicht ihren Whisky mit Cola mischen, sondern die gerne ihren Whisky pur genießen, dass die da auch in der Lage dazu sind, sich da selber sowas zu erarbeiten.
Auf jeden Fall sich zu erarbeiten, wobei ich da immer schimpfen muss, nämlich die Deutschen. Wir haben Angst vor Wasser. Was meine ich damit? ich hasse es, wenn ich auf deutschen Whisky-Tastings immer diese Pipetten sehe, die nicht nur schrecklich aussehen auf dem Tisch.
Chemielabor.
Sondern wenn die Leute dann die Pipette nehmen und so anfangen so zu tröpfeln, nur 2 Tropfen Wasser. Da muss ich immer an nur 1 Tropfen Mundwasser denken, ne? Da war das okay. Aber beim Whisky, schaut mal, wie es die Schotten machen. Die haben eine Kanne oder in manchen Pubs sogar einen Wasserhahn am Tisch. Und die geben da wirklich einen ordentlichen Schluck Wasser rein. Warum? Weil die Fassstärke eigentlich gar nicht das Optimum ist. Wir verfälschen uns damit auch zu viel, wenn wir 65% oder 60% Alkohol trinken. Das macht schon mal Spaß auch. Aber eigentlich verpassen wir was, denn Alkohol ist ein so guter Aromenträger, dass er viele Aromen auch gar nicht freigibt, wenn wir ihn nicht dazu zwingen. Und zwingen tun wir, indem wir verdünnen.
Ja, und Alkohol an sich betäubt ja auch dann eben, genau. Wenn es in der Stärke auf die Zunge, Zunge taubt, dann...
Schaut euch an, was die Blender machen. Die erfahrenen Blender, die verdünnen auf 20 bis 30 Volumenprozent runter. Klar, da schmeckt er nicht mehr gut, braucht man nicht reden. Aber ich kann 50, 60 Samples verkosten, ohne dass die Zunge taub wird.
Das und ich kriege ja auch, wenn ich so irgendwelche Einzelkomponenten irgendwie herauskriegen will für so ein Blend, glaube ich, da ist das ja irgendwie entscheidend, so Stufe für Stufe, wie wo kriege ich jetzt das Mandarinenaroma her zum Beispiel?
Das gibt's teilweise auch, dass man sagt, ich verdünne bewusst auf eine gewisse Stärke, um Aromen zu kaschieren oder zu verstärken. Ja, wobei das bei den professionellen Verkostern meist nicht so ist, dass die solche Spielchen noch machen. Das machen sie, wenn dann mit dem fertigen Produkt, um die Vielschichtigkeit zu testen. Meistens läuft es bei den Verkostungen so ab, es wird fast stark gerochen, dann geht man einmal mit der Kanne durch, verteilt es auf alle Gläser und dann wird verkostet.
Okay.
Und es wird auch gespuckt. Also ich komme gerade wieder von der Prämierung, vielen Dank für die Einladung beim ISW in Neustadt an der Weinstraße, beim Meininger Verlag. Und wenn du da halt sitzt und am Tag deine 100 Proben hast, dann... Ja, musst du dir eben solche Tricks zulegen, beziehungsweise musst du natürlich auch spucken. Es funktioniert gar nicht anders. Und das ist eigentlich die Kunst eines guten Verkosters, auch mit solchen Umständen dann auch umgehen zu können.
Wobei du meinst jetzt ausspucken und nicht, wenn es nachher zu viel ist, spucken müssen.
Nein,
um Gottes Willen. Um das noch kurz klarzustellen, ja. Kann man sagen, oder also ich würde es für mich sofort mit Nein beantworten, kann man sagen, es gibt eine Stärke, auf der trinke ich meine Whiskys eigentlich alle immer am liebsten.
Nein.
Es ist individuell.
Nicht. Also, was heißt gibt's nicht? Ich stelle mich da jetzt natürlich als 30-jähriger Schnösel hin und wirke vielleicht etwas arrogant, wenn ich sage nein. Und dann die Leute wie Richard Patterson im Fernsehen sehen, der dann sagt, reduce it to 35% alcohol, that's the best drinking strength. Nein, es gibt einfach keine Lösung, weil ich sag immer, alles, was euch ein Ambassador, ein Salesman oder irgendwas erzählt, ist Quatsch. Am Schluss geht's, das habe ich von meinem Professor gelernt im Sensoriktraining an der Uni, am Schluss geht's um eine Bewertung, hedonisch. Also schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Es geht darum, was du für dich, was sie für sie rausgefunden haben, was ist für mich die ultimative Lösung. Und das ist meine Lösung, die kann auch kein anderer übernehmen.
Das ist auch sowas, das habe ich mitgenommen Andrew Symington, Signatory Vintage. Ist völlig egal, wie du deinen Whisky trinkst, Hauptsache er schmeckt dir.
Genau, schaut euch das die Japaner an, Misuwari. Die trinken ihren Whisky am Abend gerne mal in der Cocktailbar mit 3 Teilen Wasser. Also ein Longdrinkglas, 5 cl Whisky und dann wirklich 100 Milliliter kaltes Wasser drauf. Still.
Kann man machen, wunderbar. Wie gesagt, wem es schmeckt.
Probiert es aus, es schmeckt wunderbar, man muss sich nur dran gewöhnen. Whisky Soda war früher ein absolut übliches Getränk. Warum nicht verdünnt trinken? Es ist genial.
Also wirklich, wie es einem schmeckt, so wir haben ja auch mal ein kleines Tasting gehabt mit den verschiedenen Whiskys und Cola. Also was passt, also auch geil, dass man sowas dann immer, die waren natürlich dann nicht alle auf Fassstärke und haben dann einfach probiert, was kann man machen. Und das war auch super spannend, aber wie es schmeckt, da kam immer was anderes raus. Und es gibt noch eine Story von jemandem, Name erwähne ich jetzt nicht, da hieß es dann, ich trinke im Sommer gerne den Whisky im Hefeglas, aufgefüllt mit Milch, kalt. War auch spannend.
Okay. Ja gut, Liqueur Quinta Dress und so hier, ne? Also Milch und Schnaps, das funktioniert durchaus. Ich muss ja sagen, ich bin bekennender Whisky-Cola-Trinker, auch Fan davon. Allerdings, da kommen sie, oh, um Gottes Willen. der Whisky-Liebhaber erzählt da, dass er Whisky-Cola trinkt, getrennt. Also ich liebe es, mir zu meinem Glas Whisky eine Flasche Cola zu holen. Ja, weil Wasser finde ich nicht so neutralisiert wie etwas Süßes.
Wobei,
und wenn ich etwas Süßes dazu trinke, dann habe ich länger Lust, dann steigt für mich die Drinkability auch vom Whisky wieder an.
Wobei ich jetzt so auch bin im Sommer irgendwie so ich gar nicht auf Whisky pur aus bin, sondern gern so auf Whisky Cocktail, Long Drink, ja, dann eben gehe, da habe ich den Whisky Geschmack mit drin, aber irgendwie im Sommer so ein bisschen das kalte, frische oder eben mal süß, fruchtig.
Wobei ich dabei da ehrlich sagen muss, Whisky Cola ist dann für mich nicht das Getränk der Wahl, sondern ja, tatsächlich Whisky Soda. Ja.
Wir hatten mal was ganz Spannendes in einem kleinen Tasting, was wir gemacht haben, zum Neutralisieren, was wirklich gut war, war Cold Brew Coffee mit Tonic Water.
Ja, wenn man Kaffee und Tonic Water mag, ich mag beides nicht.
Ja. Aber das war tatsächlich, also davor auch noch nie gemacht. Ich hatte das einfach als alkoholfreien Cocktail zwischendurch mal so reingemischt oder Longdrink kann man eigentlich sagen, alkfrei, hat aber super neutralisiert, war eine Überraschung.
Ja, ich finde irgendwie mit dem Brot hat man mit der Zeit irgendwie so, weiß man immer so einen Belag im Mund, was auch so eine gewisse so Brot, so eine Süße dann auch irgendwann hat. Und irgendwie das war so dieses Bittere, das da war irgendwie der Mund gespült.
Also ich esse tatsächlich während Verkostungen gar nichts. Ich esse wenn dann danach. Was ich mal mache, ist Pairing, ja. Also dass ich, wenn ich auch auf Tastings drüber spreche, Käse oder Schokolade oder irgendwas dazugebe, das esse ich natürlich auch. Aber ich bin grundsätzlich so, dass während ich verkoste oder während ich Whisky trinke, möglichst gar nichts esse. Auch kein Brot. Liegt aber auch dran, dass ich es furchtbar finde, Brot ohne Butter zu essen. Und Butter, naja, belegt schon wieder, ne? Fettig. trockenes Brot ist nicht mein Ding. Da bin ich tatsächlich dann so, dass ich sage, ich bin der Mensch, der entweder vorher oder nachher ausgiebig und warm isst. Aber während der Verkostung möchte ich meine Ruhe, da möchte ich mich auf den Whisky konzentrieren. Da kann man mich auch spießig nennen, dass ich ähnlich wie Jim McEwan vor Tastings dusche, kein Deodorant benutze und auch kein Parfum und solche Sachen. Aber ich möchte da möglichst mich nicht selbst beeinflussen in irgendeiner Form.
Stimmt, wenn dann jeder Whisky nach 47,11 riecht oder so, dann wird's auch schwierig.
Ja, das Gefährliche ist für mich als Sensorikmensch nicht die Aromen, die man momentan in der Nase hat, die einen vielleicht stören, weil jemand nebenan kocht oder was, sondern es sind die, die man seit Stunden mit sich rumträgt und für die man da aufgrund dieser Zeit blind geworden ist. Ja, also wenn ich in meinem Parfum sehr florale Aromen drin habe, dann werde ich mich dran gewöhnen und werde möglicherweise diese Komponente dann beim Whisky nicht mehr oder nur reduziert riechen.
Ja, okay, das ist ein spannender Punkt, den haben wir so jetzt auch noch nicht betrachtet, tatsächlich, aber ja, klar, wenn ich irgendwo was die ganze Zeit schon habe, haben wir auch beim Whisky riechen, wenn irgendwie sehr rauchigen, muss ich mal eine Weile riechen, bis ich hinter den Rauch rieche und dann die anderen Aromen krieg. Aber wenn ich dann davor schon den Rauch zum Beispiel jetzt gar nicht habe, das geht natürlich viel verloren.
Ja, gibt's aber einen kleinen Trick. Der eine oder andere wird ihn schon kennen. Trinkt mal oder riecht am Whisky mit offenem Mund. Also gleichzeitig durch Mund und Nase einatmen, dann ist der Torf tatsächlich etwas reduziert im Aroma.
Ich spann mal den Bogen zur Fassstärke wieder. Fassstärke riechen ist ja auch eine andere Herausforderung als ein 40-prozentigen Riechen. Hast du da einen Tipp, wie man sich nicht gleich die Nasenhaare verätzt?
Ja, natürlich. Also primär mal kleinere Gläser nehmen. Ich bin ein Riesenfan von Copita-Gläsern, beziehungsweise von unserem zum Beispiel Scotch Malt Whisky Society Glas, weil die zwar einen schönen Becher haben, aber eher einem Sherry- oder Portweinglas nachempfunden sind, einen relativ kleinen Becher haben. Die sind für mich für Fassstärke etwas besser geeignet. Ich sehe immer wieder Leute mit diesen fetten Spiegelausniftern und so. Das ist toll für den 40% Obstbrand. Das ist toll, wenn man sich an das Glas gewöhnt hat. Dann behaltet es gerne. Für einen Einsteiger, dem ich einen Fassstärken-Whisky hinstellen möchte, dem gebe ich eher einen etwas kleineren Becher. Weil Oberfläche heißt Verdunstung, Verdunstung heißt mehr Alkohol in der Nase. Wer es mir nicht glaubt, trinkt mal Fassstärke aus dem Cognac-Schwenker. Dann wisst ihr, warum dieses Glas zu Recht im Schrank von der Oma verstaubt und bitte nicht benutzt wird. Auch für Cognac nicht. Trinkt bitte Cognac aus Copita-Gläsern.
Okay, und aber auch ja, so vom Riechen her nicht vielleicht gerade mit der Nase so ein Millimeter über Flüssigkeitsspiegel und dann mal.
Das ist jetzt Gewohnheitssache, genau. Man atmet grundsätzlich nicht ein, also man lässt eigentlich nur Luft zwangseinströmen, sage ich immer, weil Lufthunger in der Lunge entsteht. Aber bitte nicht aktiv einatmen, das bringt sowieso nichts, weil je langsamer ich an den Geruchszellen vorbeistreiche, desto mehr rieche ich. Ja, wenn ich da einen richtigen Sog erzeuge, ich sage immer, wenn das Brot an mir vorbeischießt, dann schmecke ich es auch nicht. Ich brauche Zeit, um reinzubeißen. Also lasst euch Zeit auch beim Riechen. Lasst ihn nicht nur lang im Mund, sondern versucht möglichst langsam zu riechen, die Luft langsam einströmen zu lassen. Man zieht ja auch kräftig an einer Zigarette, aber nur vorsichtig an einer Zigarre. Das ist das gleiche Prinzip. Und dann dazwischen lange Pausen machen. Richard Patterson hat es für mich wunderschön beschrieben. Whisky trinken ist ein Dialog. Man hält das Glas hin, riecht, dann lässt man der Wirkung in der Nase 5 Sekunden Absetzzeit. Also 1 Sekunde riechen, 4 Sekunden Pause. 1 Sekunde riechen, 4 Sekunden Pause. Die Nase kann nicht mit allzu viel Alkohol umgehen.
Und gerade mit einem Fassstärke-Whisky hat man einen sehr langen Dialog.
Ja. Und macht es regelmäßig. Das ist immer, wo ich sage, Übung macht den Meister, auch beim Alkoholtrinken. Die ersten Whiskys des Lebens oder die ersten starken Spirituosen des Lebens, die werden nicht unbedingt gut schmecken. Das ist einfach so. Wir müssen uns als Mensch auch an diese 40-50% gewöhnen. Deswegen gehe ich bei Verkostungen auch ganz gerne her und schenke den Leuten vorher einfach 1 cl schlichten Irish Whisky ein und sage, trinkt den bitte ohne nachzudenken. Nehmt einen Schluck, runter, alles gut. Aber jetzt weiß die Zunge, aha, jetzt kommt 40% Alkohol. Und dann schmecke ich von dem ersten exklusiven Whisky deutlich besser.
Auch mal so ein bisschen Level setzen, so genau. Grundsätzlich.
Also gerade wenn ihr Fassstärke trinkt und ihr seid in geselliger Runde, fangt doch mal mit einem Blended Whisky an oder fangt mit einem 40% oder mit einem 45% an. Gewöhnt euch erstmal an Alkohol und als zweites darf dann gerne die Verstärkung rauskommen.
Aber nicht gleich hier 65,8% direkt mal rein auf die Zunge.
Da. Ja, wir haben da ja auch traurige Berühmtheit erlangt, sage ich mal, mit der Society. Was heißt traurige? Wo Leute gesagt haben, das kann man doch nicht pur trinken. Und dann haben sie es probiert und es ging. Wir haben mal einen Rum abgefüllt mit 71,2%. Wo es dann hieß, das kann man doch nicht pur trinken. Dann habe ich gesagt, doch, ich habe auch schon 73% da pur getrunken. Dann haben die Leute es pur getrunken, haben gesagt, der ist ja milder wie ein 50er. Ich sage, ja, weil er gut gemacht ist.
Ich hatte mal Rohalkohol pur. Das ist dann was anderes. Aber kurz als Rummensch muss ich jetzt kurz fragen, gibt's den Rum noch? Kann man irgendwo ein Gläschen kriegen?
Es steht noch ein bisschen was bei mir zu Hause, ja. Ich glaube, es war ein, was waren das damals? Ich glaube, es war ein Worthy Park. Knapp 71%, der einfach im Fass nochmal zugelegt hatte. Eh schon eine Fassstärke von 67 oder was hatte. Und sowas kommt durchaus mal vor. Es gab auch von Karuiza, war früher Fässer, die nochmal im Alkohol stark gestiegen sind. Da kriegte man auch mal was eine 7 vorne dran hatte. Mittlerweile unbezahlbar. Ich glaube, die Flasche liegt gerade bei 6.000 Euro.
Okay, ja. Aber bei Fassstärke kann man irgendwie sagen, ja, mit der Zeit eben die Frage mit Verdunstung, so die Untergrenze, wo eine Fassstärke anfängt, Alkoholgehalt, was war so das Niedrigste, was war so das Höchste bei den Fassstärken?
Also Fassstärke heißt prinzipiell nur, ich habe das nicht verändert nach dem Fass. Es gibt aber keine Regel, auch in irgendeinem Landesgesetz, was mindestens Fassstärke ist. Definiert wird es in Europa über die Spirituosenverordnung, die halt sagt, ein Whisky muss 40% haben. Das Niedrigste, was ich jetzt von meiner Sammlung kenne, sind 41,9. Das Niedrigste, was ich von der Society hatte, waren 43,4. Es gab aber auch schon Whiskys, die dadurch berühmt geworden sind, dass sie 39% hatten und dass nicht mehr Whisky auf der Flasche stand, sondern nur noch Single Malt Spirituose.
Okay.
Berühmtestes Beispiel, der Macallan 50 Jahre. Ne?
Okay.
Warum ist der kein Hype geworden? Weil nicht Whisky drauf stand. Also er ist mittlerweile schon ein Hype, aber damals war es vergleichsweise günstig. Ja, weil er halt 39,x% hatte und sich nicht Whisky nennen durfte.
Inzwischen seit James Bond ist ja kein Macallan im Grunde, Hauptsache steht Macallan drauf.
Ja, das ist... Ich möchte jetzt hier gar nicht über
Sie machen ja hervorragenden Whisky. Die machen ja hervorragenden Whisky.
Wo ich der Stimmung sehr nachtrauere, wenn man die Brennerei besucht. Es ist, wird leider Gottes, das darf ich glaube ich sagen, immer anonymer und auch industrieller. Trotzdem hat sie, finde ich, Charme. Es ist ein genialer Sprit. Es ist ein Basisdestillat, was unglaublich spannend ist, auch durch diese mini kleinen Stills, durch dieses extrem langsame Destillieren, durch den schweren Körper. Was man dann im Blending daraus macht, das ist generationenweise sehr unterschiedlich gewesen.
Gut, aber ja, Macallan 12 Jahre Sherry-Fass war der zweite, den ich jemals bestellt habe. Also hat auch einen festen Platz in meinem Herzen tatsächlich. Aber ja, wie gesagt, einfach James Bond hat das Ganze zum sehr beliebten Produkt gemacht. vielleicht ist bei denen, die nicht sonst so.
Ja, James Bond ist ja eine faszinierende Figur. Ne? Er trinkt immer das, was die Filmproduzenten gerade als Sponsor haben. Ne? Er hat mit Martinis angefangen, es waren Wodka-Martinis, komischerweise. Dann hat er Whisky getrunken und jetzt seit neuestem trinkt er, glaube ich, irgendwie Carlsberg-Bier oder irgend sowas oder Heineken, ich weiß es nicht. Aber in der letzten Folge tauchte er dann plötzlich mit so einer grünen Bierflasche auf.
Becks.
Also Daniel Craig, nicht Bond, aber Daniel Craig macht jetzt gerade Werbung für irgendeine Biermarke.
Ja. Ja, mal gucken, was im nächsten Bond-Film dann kommt. Aber
ich bin gespannt. Ja, er hat ja auch die Autos gewechselt, wie andere die Unterhosen. Ne? Er fuhr mal BMW, dann Aston Martin.
Er hat es auch kaputt gemacht, wie andere die Unterhosen. Das Sprichwort kennt man jetzt zwar nicht, aber vielleicht wird es noch alt.
Genau, wie Q so schön gesagt hat, und bringen sie ihn einmal heil zurück.
Genau, also wir hier, wir lassen auf jeden Fall alles heil, sondern wir freuen uns hier am Genuss. Also Flo, vielen, vielen Dank für die Einblicke hier. Wir werden jetzt gleich noch so ein bisschen hier am Stand auch gucken, was du so alles mit im Gepäck hast. Und dazu wird man vielleicht so irgendwo auch mal doch noch die ein oder anderen Folgen
genau
dann irgendwo mal aufnehmen.
Lasst mich vielleicht noch ein Wort dazu verlieren. Wenn wir jetzt dann trinken, was passiert eigentlich, wenn ihr Wasser in den Whisky gebt? Es passiert nämlich nicht nur die Verdünnung. Also wir haben die Verdünnung, ja. Die bewirkt eben, dass der Alkohol schlechterer Aromenträger wird, dass Aromen ausdampfen. Wir haben aber noch Effekte. Die Clusterbildung von Wasser ist noch nicht ganz geklärt, wie die wirklich funktioniert. Aber es ist bewiesen, dass die Struktur, die das Wasser bei einem gewissen Alkoholgehalt bildet, einen Einfluss auf unsere Geschmackswahrnehmung hat. Es passiert die sogenannten Umesterungen. Also es passieren Trennungs- und Kopplungsreaktionen zwischen organischen Säuren, organischen Alkoholstrukturen, die tatsächlich auch nochmal neue Aromen rausbringen. Und diese ganzen Effekte zusammen bewirken für mich immer zwei Dinge. Wenn ich Wasser in einen fassstarken Whisky gebe, dann habe ich zwei Effekte. Zum einen, ich habe oftmals mehr florale und fruchtige Aromen hinterher und ich nehme die Süße stärker wahr.
Man sagt ja dann auch immer gerne, er macht auf. Das genau ist dann genau das Thema. Und aber jetzt auch spannend, dass man es auch chemisch so schön erklären kann. Da könnte man dann vielleicht auch nochmal eine extra Kiste draus machen.
Und da muss man natürlich auch sagen, nicht jeder Whisky braucht Wasser. Es gibt so eine in 10 Abfüllungen, die finde ich, wird mit Wasser auch schlechter. Also vertraut euch, vertraut eurem Geschmack. Wenn ihr sagt, der schmeckt mir ohne Wasser, dann trinkt ihn ohne Wasser und fühlt euch nicht gezwungen von irgendjemand, der sagt, das macht man oder das macht man nicht. Das ist mir das Wichtigste. Trinkt euren Whisky so, wie ihr ihn haben wollt und lasst euch nicht reinreden.
So, es ist unser Genuss und Geschmäcker sind zum Glück auch verschieden und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort für die Folge jetzt. Wie gesagt, Flo, mit dem Thema, gerade die chemischen Reaktionen, ich glaube, da müssen wir wirklich noch auch mal zusammensitzen. Das ist echt ein richtig spannendes Ding, was eben bei der Destillation passiert, was im Fass passiert, genau, was bei der Verdünnung passiert. Also wo kommt unser Geschmack und wie kommt der in den Whisky?
Genau, und ansonsten, wenn ihr mehr erfahren wollt, sprecht mich an, wenn ihr mich auf einer Messe seht. Kommt mal zu einem SMWS-Tasting oder wenn ihr weiter lernen wollt und mehr lernen wollt über das Thema Welt der Spirituosen, besucht uns in München, in Gräfelfing, bei der Dömitz Akademie. Und schaut euch mal unser Kursprogramm an zum Destillatsommelier, eine geniale zweiwöchige Weiterbildung in Sachen Alkohol, wo man alles lernt, was man über Spirituosen wissen sollte.
Das klingt sehr gut, klare Empfehlung da an der Stelle. Wir gehen jetzt wahrscheinlich mal in den längeren Dialog mit einem Fassstärke-Whisky und gucken, ob der Dialog noch länger wird, je nachdem, wie wir ihn verdünnen. Und wünschen euch dann schon mal ein schönes Wochenende, kommt gut durch, feiert schön mit einem guten Tropfen und in 2 Wochen sind wir dann wieder beim Thema rum. So habe ich was Schönes für euch. Also, bis dahin. Ciao, ciao.
Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.